Willkommen zum Brustring Talk, unserer Rückschau auf die vergangene Saison. Die machen wir gemeinsam traditionell mit den Kollegen von Rund um Brustring. Wir, das heißt vom Brustring Talk heute, sind dabei Jens, hallo.
Hallo.
Ich, Jasmin, und von Rund um Brustring dabei ist zum einen Lennart, hallo.
Hallo.
Hallo. Und Andreas.
Schönen guten Abend.
Ich habe ja schon gesagt, gemeinsamer Rückblick. Den Teil 1, wo es darum geht, wie lief die Rückrunde ab und auch vor allem natürlich mit dem Highlight das Pokalfinale in Berlin, könnt ihr bei den Kollegen hören. Darüber haben wir gerade schon besprochen, also wundert euch vielleicht nicht, wenn wir ein das andere Mal Bezug darauf nehmen. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem auch jetzt in die so rumhören. Wer auch immer euch das gefällt. Jetzt hier im zweiten Teil geht es vor allem darum, um einfach mal einen Blick auf den Kader zu werfen und die unterschiedlichen Spieler, aber auch die Position mal durchzugehen und dann aber auch schon mal einen Ausblick zu liefern. Was steht in der Sommerpause an? Was kann im Kader passieren? Ja, und worauf dürfen wir freuen oder welche Befürchtungen haben wir dann im Hinblick auf die nächste Saison, die dann wahrscheinlich doch schneller kommen wird, als wir dann wieder bereit sind vielleicht. So, dann einfach mal zum Start nochmal kurz die Zahlen, die wir schon hatten, um einfach auch jetzt mehr auf die Defensive und Offensive zu schauen. Wir hatten letzte Saison 64 Tore geschossen. In der Saison davor waren es 78 Tore, die wir geschossen haben, bekommen jetzt 53 Tore im Vergleich die Vorsaison 39. Also jeweils mehr Tore bekommen und weniger geschossen. Das heißt, von den Zahlen her sieht man natürlich auch schon, dass ein Unterschied von 7 Plätzen am Ende in der Tabelle heraussticht. Genau. Dann fangen wir doch einfach mal hinten an im Tor. Jens, wie zufrieden bist du mit unserem Stammtorhüter Nübel?
Ja, ich glaube, Nübel wurde wie so vielen Spielern so ein bisschen diese ganz überragende Vorsaison zum Verhängnis. Da hat er natürlich auch noch den Effekt bei uns erfüllt nach einer schwierigen Zeit mit wechselnden Torhütern und ja, nicht so wirklich zufriedenstellenden Besetzungen im Tor. Hat er natürlich in der Vizemeistersaison unfassbar stark gespielt. Ich glaube, in der zurückliegenden Saison, nein, in der zurückliegenden Rückrunde war er immer auf jeden Fall ein stabiler Rückhalt und für unsere Verhältnisse meiner Meinung nach ein richtig starker Torhüter. Blendet man manchmal so ein bisschen aus, was wir davor mitgemacht haben, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dafür war auch jetzt die vergangene Rückrunde grundsolide, um es mal so abzukürzen.
Lennart, für dich dann nachvollziehbar, dass er jetzt anscheinend nicht mehr bei Bayern so hoch im Kurs ist und auch in der Nationalmannschaft ja auch, sag ich mal, den Kampf um die zwischenzeitliche Nummer 1 verloren hat.
Ja, ich muss sagen, Nationalmannschaft interessiert mich nicht so wahnsinnig sehr. Ich glaube, dass Ter Stegen nochmal ein anderes Level ist. Baumann, ja, keine Ahnung, ob ich den Baumann jetzt in dem einen Spiel da hätte spielen lassen oder Nübel. Also ich fand, Nübel hat in der Hinrunde hatte so seinen Wackler gehabt. Ich fand in der Rückrunde besser, muss ich sagen. War natürlich in der Vorsaison überragend, aber da waren viele überragend. Und ich glaube, wir kommen ja auch noch auf ein paar andere Spieler. Der ein oder andere Spieler pendelt sich auf einem relativ guten, aber nicht überragenden Niveau ein und das trifft, glaube ich, auch auf Nübel zu. Und gut, was die Bayern machen, ich verstehe auch bei den Bayern nicht, dass sie den Neuer bis zum St. Nimmerleins-Tag da noch weiter im Tor stehen lassen, aber das müssen sie selber wissen. Ich finde es trotzdem für uns gut, weil ich weiß auch bei Dennis Seim noch nicht, ob er schon bereit wäre vielleicht ist das schon und wir begehen den gleichen Fehler, wie wir schon bei, wie wir ihn schon bei diversen anderen Torhüter-Talenten begangen haben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass er jetzt diese Saison im Tor stand und auch sich und auch nächste Saison noch im Tor stehen wird bei uns. Weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Position und wir hatten halt, ich glaube, Jens, du hast es gerade schon gesagt, wir hatten einen relativ hohen Durchlauf an Torhütern in den letzten Jahren. Und da ist es endlich mal ein bisschen Stabilität reingekommen.
Ja, also daher, dass Nübel ja wirklich fast jedes Spiel gemacht hat, würde ich jetzt über die anderen auch mal relativ hinweggehen. Bredlo war gut bei den Spielen im Pokal, war in der Rückrunde dann nicht mehr im Einsatz und Simon wird halt jetzt eben zu Paderborn ausgeliehen, um da Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln, was er hier in Stuttgart sammeln könnte. Aber um jetzt mal, Torhüter ist es ja nicht alleine, besonders in dem Spiel, wie Höhle spielen lässt, sondern ist ja ein enges Zusammenspiel mit der Abwehr. Andreas, ist wirklich in Anführungszeichen Nübel nur alleine schuld an den vielen Toren oder wie sieht es auch in dem Zusammenspiel mit der Abwehr und dem vor allem dann in dem Fall auch Innenverteidigern aus?
Ja, du tust das eigentlich schon ansprechen. Ja, also ich fand, dass Nübel sich jetzt nicht irgendwie großartig verändert hat, was seine Leistung angeht. Ich meine, er hat auch letzte Saison seine Wackler gehabt und seine Aussetzer. Das ist so ein Ding, was man akzeptieren muss, aber mit dem Ball am Fuß war das jetzt kein Unterschied zur letzten Saison. Und der Supportcast so rund um ihn herum wirkte ein bisschen, also war natürlich geschwächt durch die Transfers, durch die Abgänge und da fehlte so ein Stück weit die Eingespieltheit, dadurch gab es immer wieder Missverständnisse. Genau, und wahrscheinlich kam es auch dadurch, dass es dadurch hatte die Gegner auch mehr Chancen. Das heißt, mehr Chancen, wo dann auch der Nübel mal vielleicht schlecht aussieht, aber von der Mannschaft würde ich ihn defensiv die geringste Schuld an den vielen Gegentoren geben.
Ja, also genau so ist, also finde ich auch, also ist genau, es kam halt einfach wirklich deutlich viel mehr Tore nach hinten durch und es gab auch viele, würde ich mal sagen, Leichtsinnsfehler in der Abwehr, wo dann Nübel einfach so nicht immer gut aussehen konnte und auch in der Saison davor hat er ein, zwei Mal jetzt nicht so gute Szenen gehabt, aber an sich, ja, war da halt, hatte er auch Glück mit den Innenverteidigern und auch Anton davor als Kapitän.
Ja, stimme ich dir zu. Wobei ich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, gab es da schon einige Bälle, wo ich dachte, Nübel, den hättest du schon halten können, aber das waren halt Chancen, wo der 1-gegen-1 gegen den Stürmer stand, wo wahrscheinlich 90% der Bundesliga-Torhüter den nicht gehalten hätten.
Ich habe auch zum Thema Gegentor noch eine andere These. Die hat auch irgendwann mal in der Saison Sebastian Hoeneß so wiedergegeben. Ich glaube, wir haben auch deswegen mehr Tore in dieser Saison kassiert, weil die Spiele zu lange offen waren. Du kannst natürlich auch ein Tor kassieren, wenn du 3 oder 4-0 führst. Aber ich glaube dadurch, also in der Vorsaison haben wir einfach relativ häufig, relativ schnell, relativ deutlich geführt. Das macht dann vielleicht mit dem Gegner schon was, ja, dass du dann sagst, okay, wir liegen jetzt hier 3-0 hinten und dann versuchst du dann irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Jetzt hast du in dieser Saison häufiger die Situation gehabt, dass das Spiel lange offen war, weil wir unsere Chancen nicht gemacht haben und dann die Gegner gesagt haben, komm, selbst wenn sie uns vielleicht spielerisch unterlegen waren, bestes Beispiel Heidenheim, dann gehen wir doch nochmal vorne drauf, weil die Chance noch da ist. Also es ist hier nicht alleine die Erklärung. Es hat auch viel, glaube ich, mit der Qualität und auch den Führungsqualitäten von Anton und Ito zu tun. Aber ich würde das auch nicht komplett außer Acht lassen, schon allein, weil Sebastian Hoeneß das auch mal gesagt hat.
Und auch als genau, viele Spiele waren halt einfach vorgewillt. Überlegt man sich das 4-4 bei Union Berlin. Also das sind ja da schon jetzt mal 4 Tore in einem Gegentor in einem Spiel an sich. Wenn du jetzt mal so die Anzahl mehr Tore im Vergleich zur Vorsaison hast, kommt es nicht mal so vor, weil du kriegst mal ein Tor hier von Dortmund, zwei in Mainz, aber du hast auch relativ, oder ich fällt mir gerade nicht ein, zumindest in der Bundesliga eine hohe Klatsche bekommen. Ich weiß gerade nicht, Hinrunde in Bayern oder bin ich gerade lost, aber sonst die
in München,
aber sonst hast du ja viele Gegentore, vor allem nur in der Champions League von Paris und auswärts in Belgrad bekommen, wo ich übrigens vorhin eine falsche Stadt gesagt hatte. Ja, aber genau, sonst hast du immer mal wieder ein, zwei Tore bekommen, aber dann halt in den Spielen bist du einfach offensiv dann nicht vorangekommen, weil letzte Saison hättest du halt eben dann die Tore noch gemacht und dann redet man vielleicht dann auch nicht mehr über den Fehler in der Abwehrdefensive. Und auch kommt dazu, dass die Mannschaften sich ja generell einfach auch besser gegen VfB eingestellt haben und dann auch mal schneller durch die Abwehr kommen.
Ich glaube, es war so ein bisschen eine natürliche Verteilung von mehr Gegentoren. Wie Lennart hat das ja auch schon gesagt, Spiele waren einfach enger, waren offener. Du hast natürlich auch nicht so viele Spiele gewonnen und dann macht sich das bemerkbar auch.
Und vielleicht dann, genau, dann vielleicht halt trotzdem ist da, wo wir sonst bis jetzt relativ wenig über Dreifachbelastung gesprochen haben, aber das halt doch ab und zu dann auch mal die Konzentration gefehlt haben, wenn du halt jede 3 bis 4 Tage spielst und auch den Stress und Druck dahinter noch hast und die Spieler es nicht gewohnt sind im Vergleich zu, sagen wir, Bayern München, wo die Spieler gar nicht anders mehr können. Aber dann würde ich mal einfach jetzt paar oder sag ich mal zentrale Spieler einfach durchgehen. Maximilian Mittelstädt, jetzt mal außen angefangen, hatte in der Hinrunde, sag ich mal, eine stabile Saison und auch insgesamt würde ich jetzt mal sagen, in der Rückrunde auch einer der stabileren Spieler, der jetzt nicht wirklich so in ein Loch gefallen ist wie andere. Lennart, hättest du das, Lennart, sorry, ist gerade nicht da. Andreas, hättest du das auch vor der Saison so gesehen?
Ich habe das tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass jeder Spieler so ein bisschen Regression hat, aber bei Mittelstädt war so ziemlich das Gegenteil. Also ich finde, das hat sich, glaube ich, am besten entwickelt. Und ich finde, einer unserer Spieler der Saison auf jeden Fall.
Und auch im, genau, und sich halt auch am Ende belohnt mit dem Pokalfinale in seiner Heimat. In seinem Wohnzimmer, wo er wirklich im Halbfinale auch gesehen hat, was von ihm wirklich abfällt. Auch wenn du immer noch überlegst, mit was einer Vorgeschichte er hier einfach hergekommen ist und wie es einfach, ja, wie man einfach sagen könnte, wieso wird der jetzt da verpflichtet für 500.000, was damals war. Mhm. Und jetzt einfach ist er, ja, nochmal, ist er unangefochtener Nationalspieler.
Ja, auf jeden Fall einer der besten Linksverteidiger, den Deutschland zurzeit hat.
Ja, Linksverteidiger hatten wir in den letzten Jahren jetzt eher nicht immer so gute. Ja. Dann mal in die Innenverteidigung. Jetzt, was würdest du sagen, oder bist dein bester Innenverteidiger in dieser Saison?
Beste Innenverteidiger ist natürlich gute Frage, weil da ja schon sehr viel hin und her war. Also einer, der auch viel gespielt hat noch in der Hinrunde, Roh ist gar nicht mehr da. Der beste Innenverteidiger, so von meinem Gefühl her, von seinen Einsatzzeiten, obwohl er die nicht in der Fülle hatte, wo man es vielleicht dann so nachhaltig sagen kann, ist für mich immer noch Ramon Hendricks, weil der mich irgendwie begeistert von seiner Art und Weise zu spielen. Ist jetzt auch kein klassischer Innenverteidiger, aber ist einer der Spieler, wenn er auf dem Platz war, hat er mich eigentlich immer abgeholt, immer begeistert, hat immer sich auf einem richtig guten Niveau bewegt. Finn Jelch muss ich natürlich auch nennen, das ist ja völlig wahnsinnig, was der da hinten macht. Kommt aus Nürnberg, ist 18 oder 19 und direkt Stammspieler. Also ich glaube, das ist auch so ein klassischer Spieler, der unter Hoeneß relativ zeitnah die nächsten großen Schritte machen wird. Und ich glaube, würde ich zwischen den beiden am Ende so ein bisschen hin und her Hendricks und Jeltsch, obwohl es Hendricks von den Einsatzzeiten kann man es nicht wirklich begründen, dass er da der Beste war, aber in den Minuten, die er auf dem Platz stand, fand ich ihn immer sehr überzeugend.
Also ich finde gerade, Finn Jeltsch ist irgendwie doch ein bisschen untergegangen. Also es war irgendwann, er hat gespielt, gut gespielt und war dann entsprechend drin, aber so komplett gewürdigt wurde es nicht. Aber es war dann halt auch eben in der Rückrunde viel, besonders in der langen Phase von Mitte Februar bis Anfang April, wo es halt einfach komplett andere Themen gab. Also es war dann irgendwie doch schon wieder selbstverständlich, dass so ein Spiel spielt, obwohl man das eigentlich, finde ich, noch viel öfters würdigen muss, weil du eben von einem komplett anderen Level kommst und dann auch noch den Fußball von Hoeneß spielen musst, was sicherlich am Anfang auch nicht so einfach ist für einen jungen Spieler und dann eben in eine Situation zu kommen, dass du in der Champions League ausschaltest und halt eben dieses, ja, in diese schlechtere Phase reinkommst, in eine neue Mannschaft als junger Spieler.
Vor allem muss man aber denken, dass Jeltsch kam jetzt auch nicht zu Beginn der Winterpause oder irgendwie so noch im Lauf da Vorbereitung oder, ja, die gibt's ja in dem Sinn gar nicht mehr, aber im Januar oder er kam ja dann wirklich so mehr oder weniger am letzten Tag und dafür war das schon verrückt, wie schnell er sich in diese Mannschaft reingearbeitet hat und was für eine große Rolle er da eigentlich auch schon einnimmt. Also er ist ja eigentlich von den tollen Einsatzzeiten kaum mehr wegzudenken, aber wenn es jetzt am Ende natürlich dann weniger wurde in den letzten Partien, auch verletzungsbedingt, aber völlig verrückt.
Vielleicht vor der Saison hätte man eher auch, oder war so ein bisschen dann Nummer 1, wo dann weg war, eher Jeff Chabot, wo noch relativ viele Spiele gemacht hat. Andreas, hättest du von ihm mehr erwartet?
Ich finde, wir haben das bekommen, was wir gekauft haben. Also Jeff Chabot war der bekannte Abräumer hinten, aber jetzt mit dem Ball am Fuß, was Spielaufbau geht, ja eben nicht erfahren, hat nicht die Qualität am Ball, sondern vielmehr eben dieser klassische Innenverteidiger. Ich fand, er war für diese Rolle war er gut, hat er mir gefallen. Aber es hat so ein bisschen gefehlt, dass er auch im Spielaufbau so seine Akzente gesetzt hat. Also ich erinnere mich an ein paar Temposprints, die er mal versucht hat mit Ball am Fuß, so à la Lucio-mäßig. Aber so, ja, offensiv eher wenig Akzente gesetzt, als man das von VfB-Innenverteidiger sonst gewohnt war.
Aber immerhin 3 Tore gemacht.
Immerhin 3 Tore gemacht, ja. Und ein wichtiges ging rund.
Und halt auch, wenn wir jetzt schon über die unterschiedlichen Innenverteidiger reden, ist es, sag ich mal, relativ unüblich, dass wir so viele Innenverteidiger mit so viel, sag ich mal, relativ gleichmäßig verteilter Spielzeit haben. Lennart, würdest du sagen, dass, oder welchen Einfluss hat das dann auch auf die komplette Abwehr, um vielleicht auch nochmal um den Bogen zu schließen Richtung auch Nübel und die komplette Defensive?
Also wir haben natürlich viel durchgewechselt, was teilweise auch an Verletzungen und Sperren lag, aber auch, und das darf man nicht vergessen, ist über die gesamte Saison gesehen, daran, dass wir einfach alle 3 Tage gespielt haben und wir einfach rotieren mussten, gerade bei einer Mannschaft oder bei Spielern, die das nicht so gewohnt sind, im 3-Tages-Rhythmus zu spielen. Es hat da halt Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist halt, dass du halt irgendwie einen Kader hattest, der groß genug war, sodass du halt in jedem Spiel einen relativ frischen Kader aufs Feld schicken konntest oder eine relativ frische Startelf, aber du konntest dich halt nicht einspielen. Dann kam halt noch Sagadou dazu, der halt dann schon wieder ausgefallen ist, der ja auch in der Vizemeistersaison oder an der Vizemeistersaison großen Anteil hatte. Aber ja, dass die Mannschaft, dass die Hintermannschaft sich nicht so einspielen konnte, ist, ich weiß nicht, wie viele Formationen wir im Laufe der Saison hatten, ich glaube 18 oder sowas. Das ist natürlich auch ein Teil dessen, warum Automatismen nicht so liefen wie in der Vorsaison, wo du quasi auch nur 2 Wettbewerbe hattest und wo Anton und Ito halt bis auf Ausnahmen immer das Innenverteidiger-Duo gestellt haben, vielleicht mal Sagadou zwischendurch. Ja, aber da war halt nicht so viel Fluktuation. Ja.
Jens, was würdest du sagen, was für eine Rolle im Nachhinein gesehen spielt wirklich auch dann der Abgang von Ito hatten wir gerade schon, aber auch vor allem Anton, was ja doch eher überraschend kam und der auch noch dazu der Kapitän davor war.
Ja, das waren natürlich 2 Spieler, die, also Anton muss man sagen, auch wenn die ganze Thematik um den Wechsel natürlich dann die eigene ist, aber Anton war natürlich ein wichtiger Faktor beim VfB, war ja auch lange, lange Zeit beim VfB unter Vertrag und natürlich eine extreme Stütze, vor allem in der Vizemeistersaison, hat er ja wahnsinnig stark aufgespielt, wenn man davor überlegt, eher auch unglücklich, aber in der Saison war es natürlich wahnsinnig stark, Ito auch. In der Kombination, die dann zu ersetzen, das ist wie, kommen in der Offensive später auch noch dazu, das gelingt ihr halt nicht immer. Da hat man auch so ein bisschen gepokert dann mit Aldakil, der nicht das erfüllen konnte, was man von ihm erwartet hat oder sich von ihm erhofft hat. Da ist halt das nicht ganz aufgegangen, glaube ich, was man sich erhofft hat. Andreas hat es gerade gesagt, bei Chabot wusste man, was man bekommt. Das hat man auch bekommen. Ich glaube trotzdem, dass man sich bei ihm noch ein bisschen mehr Steigerungspotenzial vielleicht vorgestellt hat, das vielleicht nicht so erfüllt werden konnte. Dann natürlich die Verletzung von Zagadou, der ja auch ein wichtiger Faktor war über große Strecken. Und dann hast du halt einfach viele Optionen gehabt, viele Spieler, die immer wieder Einsatzzeiten bekommen haben, dann wieder raus waren. Also bestes Beispiel ist dann auch zum Saisonende Jacques, der dann plötzlich im Pokalfinale in der Startelf steht. Oder auch Henry Chase, von dem spricht eigentlich schon überhaupt niemand mehr. Der war in der Hinrunde eigentlich mehr oder weniger gesetzter Stammspieler. Und klar, jetzt auch verletzungsbedingt, aber hat eigentlich seit Jahreswechsel überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also da war auch viel irgendwie ein Stück weit wild, was so die Defensive angeht und die Besetzung. Da hat Hoeneß auch viel ausprobiert und hat dann halt auch nicht immer so funktioniert, wie es gehen sollte. Und dann hast du einfach den Qualitätsverlust natürlich extrem gemerkt. Von Ito zu Anton, also von brutaler Stabilität in der Abwehr zu viel Test- und Probemodus.
Ja, ich glaube, genau, da kommt einfach viel zusammen, weil gerade auch in der Abwehr ist auch was, wo du dich einspielen musst, auch in dem Spiel von Hoeneß mit Nübel. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was war die Stamm, sag ich mal, Innenverteidigung oder Stammdefensive, ich könnte es dir nicht sagen, weil das war eben so ein Wechsel, auch aus unterschiedlichen Gründen, sei es mal Hochs und Tiefs, die ganzen englischen Wochen, Verletzungen. Ich kann mich nicht an so eine Saison schon mal erinnern, weil gerade bei Innenverteidigern hast du in der Regel schon deinen Stamm-Innenverteidiger-Duo, sei es mal mit einem kleineren Wechsel, sei es mal Formschwankungen, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, dass wir das beim VfB schon mal so krass hatten. Oder?
Naja, also, nur noch kurz einen Gedanken. Also ich finde, bei mir gefühlt merke ich es immer daran, wenn ich immer riesige Befürchtungen habe, dass ein Spieler gelb gesperrt ausfällt oder verletzt ausfällt oder nach einer gelb-roten Karte ausfällt. Das war zum Beispiel in der Vorsaison bei Anton oder Ito war das ja immer ein Riesenthema. Oh Gott, der fünfte Gelbe oder dann fällt aus für eine Partie. Ich erinnere mich dann an das Spiel in Dortmund auswärts, als Stiller aushelfen musste in der Innenverteidigung. So ein Gefühl hatte ich jetzt zum Beispiel, was unsere Abwehr angeht, vielleicht mit der Ausnahme Stenzel, nicht in der Form, weil du einfach mehr oder weniger immer jemand in der Hinterhand hattest, der dann die Rolle übernommen hat, auch wenn es meistens mit einem Qualitätsverlust auch verbunden war, aber es hat sich einfach nie die Stammformation gefunden.
Mhm. Wobei, was ich gerade sagen wollte, also man muss auch bei Anton ja auch mal sehen, dass er auch erst unter Hoeneß so gut wurde. Ja, also Anton ist ja seit 2019 kam der nicht sogar noch in der zweiten Liga?
Doch, das habe ich ja gerade gemeint, genau. Ja, also ja. Wenn du dir Anton unter Labbadia noch anguckst, ja, dann war das natürlich ein ganz anderer Spieler. Auch dem Umstand geschuldet, dass Labbadia ihn als Rechtsverteidiger eingesetzt hat. Aber es ist ja auch da, war es ja auch eine wahnsinnig schnelle Entwicklung innerhalb kürzester Zeit zum Abwehrchef. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, das stimmt.
Ja. Und die halt auch, wo du sagen musst, unter Hoeneß hat auch genau die Spieler halt wirklich auch gut gemacht hatte und da auch mehr Zeit hatte, noch die Spieler zu entwickeln, was dieses Jahr, man, wenn wir nachher auch nochmal drauf kommen, du insgesamt auch nicht einfach so viel Zeit hattest, weil du bis Ende Januar quasi ja nicht trainiert hast mehr.
Mhm.
Aber ja, um dann mal die Abwehr abzuschließen, wir hatten es jetzt gerade schon, wen wir, ich weiß nicht, ob wir gerade schon erwähnt hatten, aber wir sind noch nicht ausführlich, noch Joshua Wagnermann, auch mit, sag ich mal, Höhen und Tiefen, aber wenn auch eher gesetzterer Außenverteidiger. Ja, mal schauen, wie es mit ihm dann weitergeht. Ja, aber sicherlich auch jetzt, wäre schade, dass er, wenn er geht, aber kann man sicherlich auch weiter ersetzen oder wurde ja auch immer wieder ersetzt, wenn er mal entsprechend auch ausgefallen ist.
Kurzer Zwischenruf. Ja. Nick wollte mal mit dem Hattrick 3:0.
Schön, dass es du schaust und wir nicht wegen Internet oder keine Ahnung was für Gründen, aber ja, nee, freut mich für Woldemade. Kommen wir ja, wir müssen das Mittelfeld überstehen und dann können wir auch gerne über Woldemade reden und du kannst dann die Tore sehen.
Das klingt sehr seltsam für Leute, die diese Folge zuerst hören.
So ungefähr alle.
Ja.
Okay. Sonst doch, wenn noch irgendjemand nichts mehr zur Abwehr sagen möchte, würden wir so langsam uns ein bisschen weiter nach vorne arbeiten. Nix? Okay. Dann würde ich da auch aber eher mal im defensiven Bereich anfangen. Mal angefangen mit dem neuen Kapitän Atakan Karasor. Andreas, wie hast du denn ihn dieses Jahr gesehen? Er hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt und jetzt eben auch in der neuen Rolle als Kapitän.
Ja, ich fand, dass er letzte Saison besser war als dieses Jahr. Ich meine, dass er recht schon einige Fehler gehabt hatte, ein paar Fehlpässe gespielt hatte, die dann entscheidend war. Also ich habe einfach nicht mehr so ihn als sicheren Anker wahrgenommen, wie er war davor. Also da deshalb hat er enorm davon profitiert, dass Stiller wie Mittelstädt eine gute Saison gespielt hat, aber also von Karasor war ich schon leicht enttäuscht.
Lennart, wie hast du ihn gesehen? Hast du noch was zu ergänzen dazu? Eben, ja, also, als Kapitän, als verlängerten Arm von Rangers, was man noch sagen muss.
Ich glaube, als Kapitän hat er es schon okay gemacht. Ich finde es schwierig, die schlechten Phasen halt an einem Spieler festzumachen.
Ja, das ist natürlich, einige, ja.
Also das sind ja einige Führungsspieler auch, die es vielleicht nicht wissen, dass welche sind oder sein sollten, wie Mio oder Onda für mich, die dann auch teilweise nicht mit Leistung vorangehen konnten. Ich habe bei Karasor das Gefühl hatte ich schon immer, ich habe bei ihm das Gefühl, er stößt bei Gegnern einer gewissen Qualität so ein bisschen an so eine Decke, wie man im Amerikanischen sagt. Er hat so ein bisschen so ein Ceiling und da habe ich manchmal das Gefühl, okay, also gegen Real weiß ich jetzt nicht mehr. Also er hat ja auch gegen Weltklasse-Mannschaften oder zumindest welche, die es sein wollen, gespielt in der Saison und hat er auch gut gespielt. Ich habe aber das Gefühl, dass er dann, wenn er gegen die Spiele auch von seinen Mitspielern profitiert. Also ich war schon froh, dass er in den Spielern Stiller auch an seiner Seite hatte. Ich glaube, bei ihm ist irgendwann die Grenze auch erreicht, auch die Obergrenze qualitätsmäßig, was ihn auch nicht wundert, weil du hast ihn in der zweiten Liga von Kiel geholt. Ja, also ich fand's solide. Es gab auch Spiele, wo er einfach mit den anderen mitgepennt hat. Ja.
Also der ist so ein typischer Mitläufer, finde ich. Also wenn die Mannschaft gut spielt, spielt er gut. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, ist der jetzt auch nicht so gut. Also
ist ja kein Unterschiedsspieler, ja.
Genau. Ja, also ich finde das, ich weiß jetzt nicht, wie die Hierarchie in der Mannschaft ist, aber so ein Spieler als Kapitän finde ich da nicht so gut. Also wenn ich daran denke, Endo war eigentlich immer leading by example, war immer sehr stark. Anton war ja auch immer ein Fels in der Brandung hinten und jetzt Karasor im Vergleich zu sehen, ja. Aber ich hoffe, er hat wenigstens gute FIFA-Abende oder so gemacht, organisiert. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Also das ist halt so die Sache, oder auch so genau, wo er, sag ich mal Anführungszeichen, oder wo er herkommt. Insgesamt finde ich schon auch eine Entwicklung bei ihm zu sehen, aber das war so ein bisschen das Komische beim Pokalfinale, ihn dann einfach den Pokal hochstemmen zu sehen. Wir hatten da aber halt auch in der Vergangenheit, gerade bei solchen Titeln, sei es Liga oder Pokal, halt einfach andere Spieler und er ist jetzt halt erst eine Saison Kapitän. Ja. Das war das Einzige, was ein bisschen komisch fand, weil er vielleicht auch nach außen hin nicht unbedingt so der Leader oder immer ist oder so im Fokus steht, was es nicht sein muss, weil er auch dann nach innen oder zu Hoeneß der Kapitän ist. Aber das war so ein bisschen komisch, wo ich mich dann aber auch frage, gerade die Alternative, auch jetzt im Rückblick auf die Saison, wer hätte sonst Kapitän sein können? Also es ist höchstens noch, wo wir gleich zu kommen, wenn wir auch auf einer ähnlichen Position sind, Angelo Stiller. Aber wenn ich sonst auf die Spieler in dieser Saison schaue, auch wo die spielen, wer hätte sonst Kapitän sein können?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, Hoeneß hat sich da ja tatsächlich relativ schnell festgelegt. Ich glaube, Stiller war tatsächlich oder ist tatsächlich noch nicht so weit. Und ich glaube, da hat sich Hoeneß auch deswegen schwer getan, weil da ja eh schon diese Verbindung so ein bisschen da ist. Ist natürlich auch in so einem Mannschaftsgefüge schwierig, wenn der Spieler dann auch noch Kapitän wird, könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten wird es dann tatsächlich schwierig. Undav kann ich mir als Kapitän auch schwer vorstellen, Mio noch weniger.
Echt? Wieso denen, nicht Undav?
Undav ist für mich kein Kapitän. Nee. Also ist für mich gar kein Typ, der als Kapitän so vorangeht. Und ja, deswegen war es wahrscheinlich dann tatsächlich von denen, von der Vorsaison ausgehend, was auch so die sportliche Situation anging, war Carrasco wahrscheinlich dann schon der naheliegende. Also Nübel ist Leihspieler, den wirst du jetzt zum Kapitän machen und dann
und Position lag's auch. Also wann hatten wir schon mal ein Torhüter? Doch, hatten wir schon mal. Aber es ist nicht normal, nicht die klassische Position, wo du den du als Kapitän hast. Das ist ja eigentlich schon eher eine zentralere Position und Stürmer ja auch eher selten, weil die auch nicht durchspielen und auch nicht so den Einfluss auf das Spiel haben. Also an sich die Position, wo Carrasco spielt, ist schon eher eine klassischere Kapitänsrolle.
Ja. Wobei ich hätte, glaube ich, hätte ich gewettet, hätte ich auf Stiller oder Fürich gesetzt. Einfach, also Stiller, weil er eben auch zentral ist und ein Dings, ein Taktgeber im Spiel. Also könnte ich mir vorstellen, dass so innerhalb der Hierarchien der Mannschaft vielleicht so ist. Oder vielleicht auch Fürich, weil er einfach, einer der dienstältesten VfBler ist.
Ja, also Fürich weiß ich irgendwie nicht, dass du Fürich zu viel mit sich selber beschäftigt auch. Wobei, das kannst du auch über jeden Spieler sagen. Bei Undav muss ich ganz ehrlich sagen, Undav ist einer der erfahrensten Spieler in dieser Mannschaft. Nicht, weil er das furchtbar alt ist, aber wenn du schon siehst, wo überall gespielt hat, und auch so dieses, keine Ahnung, vor 3 Jahren noch in Meppen gespielt und dann jetzt irgendwie Champions League und Vizemeister. Ich weiß nicht, ob er sich selber zugetraut hätte. Und Carrasco ist halt einfach schon ewig da und deswegen war das wahrscheinlich die logische Wahl. Aber ich hoffe, dass Dennis Undav in der nächsten Saison noch mehr in diese Führungsrolle reinwächst. Auch wenn wir so ein bisschen schon zu den Stürmern springen. Aber er ist ein Führungsspieler. Ja? Der ist Torschützenkönig in Belgien gewesen, meine ich. Er hat letzte Saison 18 Tore gemacht. Der ist ein ganz entscheidender Spieler für uns. Ja? Wenn der seine Qualitäten auf den Platz bringt, dann sind wir fast unschlagbar, weil der trifft halt einfach. Der macht einfach geile Tore. Ja? Der trifft sofort. Letzte Saison hätten wir auch ohne Guirassy mit seinen 18 Buden auch eine geile Saison gehabt, wahrscheinlich. Ich glaube, er macht auch gerade diese Entwicklung durch, weil für ihn ging es auch die ganze Zeit nur bergauf. Und jetzt hat halt diese ganze Diskussion in der Rückrunde gehabt mit Kritik an ihm, bla bla. Ich könnte mir auch perspektivisch, sollte er noch länger bei uns bleiben als Kapitän, vorstellen.
Ich habe gerade auch nochmal genau darüber nachgedacht. Ich hätte davor auch definitiv Nein gesagt, aber vielleicht auch eher, wie er manchmal eher locker rüberkommt. Aber er nimmt das auch schon an. Ich kann mich erinnern, wo er verletzt war und trotzdem auch da unten neben Moishi auf der Bank saß, dass er auch danach sich, ich weiß gar nicht mehr, direkt nach dem Spiel auch mal einen Voltemade einfach genommen hat und da sofort mit ihm geredet hat oder über Situationen gesprochen hat, dass er das schon auch die Rolle so schon annimmt. Vielleicht war es halt einfach, weil es Stürmer ist oder weil er so jetzt auftritt, das ist nicht mehr, aber trotzdem geht er auch immer zu den Medien. Also an sich wäre das vielleicht auch so noch jetzt, wo ich mich jetzt mal kurz auch meine Meinung geändert habe, während wir gesprochen haben, doch auch noch eine Option der Welt. Das Einzige halt noch, wie bist du halt, wenn das eine oder ein Kriterium ist, wie bist du verlängerter Arm vom Trainer auf dem Platz?
Ja. Ist halt bei Führig und Unter, also jetzt aus meiner Perspektive raus, würde ich es bei beiden halt allein deswegen schwierig sehen, weil auch wenn wir jetzt mal auf die Einsatzzeiten gucken, Führig saß dann auch regelmäßiger mal auf der Bank, kam nicht von Beginn an. Das ist bei einem Stürmer wie Undaf ja auch immer mal wieder Realität, dass dann Demirovic gestartet ist. Das ist natürlich dann immer schwierig, dann hast du gleich die Diskussion, Kapitän sitzt auf der Bank. Da tust du vielleicht dann so einem Spieler auch gar keinen Gefallen. Weil gerade bei einem Undaf könnte ich mir wunderbar vorstellen, wie das auch aufgenommen würde, wenn du dann, also Kapitän sitzt zum zweiten Mal nur auf der Bank, dann hast du gleich solche unnötigen Diskussionen dann.
Ja. Entschuldigung, würde ich schon gerne Lewele gesehen. Nach der Performance bei der Pokalfeier.
Und es ist ja auch der Unterschied mit, bist du, sag ich mal, Kapitän und hast das Amt oder bist du trotzdem ein, sag ich mal, Führungsspieler oder Spieler, der intern die Mannschaft leitet. Wir haben jetzt, sind jetzt vorhin eigentlich in der Abwehr auch komplett über Stenzel gesprungen und auch vorhin beim Torhüter über Predlo. Aber das sind das, was man hört und auch so mitbekommt, wirklich sehr wichtige Spieler in der Mannschaft selber, die aber nicht auf dem selten auf dem Platz stehen, sei es als Ersatztorhüter oder Stenzel letzte Saison auch nicht, aber trotzdem wichtig sind für eine Mannschaft, wo man es auch, sage ich mal, dann noch unterscheiden muss. Und dann hat halt auch jeder Trainer seine Kriterien mit, das ist für mich dann, sage ich mal, der offizielle Kapitän, der es, sei es mir, große Zeit spielt, die Rolle auf dem Platz spielt, aber du trotzdem dann noch deine anderen Spieler hast, die intern eine Führungsposition haben, egal wie ihre Leistung auch aussieht oder ob sie noch für die Stammelf genügen. Okay. Dann haben wir, sag ich mal, jetzt sind wir da ein bisschen abgeschwiffen bei Karasor, aber jetzt mal zu Angelo Stiller, der dann auch wo Pokalfinale sehr knapp war, aber dann auch gespielt hat. Lennart, wie fandest du an sich seine Saison im Vergleich auch zur letzten Jahr, auch mit dem Hinblick jetzt, dass er Nationalspieler ist?
Also auch einer der stabileren, so ein bisschen wie Maxi Mittelstädt auch, hatte ein, zwei Aussetzer, wo dann irgendwie man Ball vertändelt hat, aber eigentlich einer der besten Spieler beim VfB, weil er auch wirklich konstant geliefert hat. Ich meine, gerade auch das Pokalfinale, also hast du einfach gesehen, was er wert ist. Diese zwei Pässe, und sei es gegen Drittligisten, dann sind der Wahnsinn. Es ist unser Dreh- und Angelpunkt spielerisch. So ein bisschen wie Endo. Für mich hat er fast noch mehr Qualität als Endo, muss ich im Nachhinein sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das vor zwei Jahren gesagt hätte. Als wir über das Spiel gegen Balingen geredet haben, das Pokal-Erstrundenspiel und es plötzlich hieß, Endo geht weg. Aber ich finde ihn noch einen kompletteren Spieler als Endo, weil Endo war einfach eher ein Arbeiter. Und halt ein Ballbehaupter und Stiller ist halt ein Künstler. Und wenn er das konstant immer weiter so bringen kann, dann ist das für uns ein richtiger Unterschiedsspieler. Und ich bin froh, dass zumindest sieht es ja so aus, dass mit dieser Vertragsverlängerung zumindest sichergestellt wurde, dass er noch kommende Saison da ist. Und das, weil jetzt noch keine Ausstiegsklausel greift. Also ich hoffe nicht, dass da irgendein reicher Verein irgendwas Verrücktes macht, weil das kann für uns wirklich dann in der dritten Saison, die ja dann da ist, wirklich ein Unterschiedsspieler für uns in der nächsten Saison werden, weil ich glaube, der wächst immer mehr an der Aufgabe. Ich finde es auch gut, dass er jetzt mal eine Pause kriegt. Da einfach die ganze Sommerpause durchballert. Aber das ist so mein Fazit zu Stiller.
Und wenn du auch denkst, er ist jetzt auch in Anführungszeichen erst 24 Jahre alt auf einer Position, wo du auch dann eher auch dann die Erfahrung ein bisschen brauchst. Er ist an sich in vielen Spielen auch eher, sag ich mal, unscheinbarer, was du vorne bist, aber hat dann immer auch wieder diese krassen Highlights. Sei es Pässe nach vorne oder auch das Tor im Halbfinale, was einfach, ja, verrückt war, wo du denkst, so, wow.
Ja. Hoffentlich kommt jetzt nicht Madrid und macht nur ein moralisches Angebot.
Mal schauen. Aber es ist, sag mal, gerade, glaube für solche Spieler wichtig, dass du die zumindest jetzt mit einer Europa League halten kannst. Weil das wäre halt auch nochmal der Unterschied gewesen, auch wenn du das VfB sagst, ja, wir sind jetzt, sag ich mal, ein Jahr hätten wir nicht international gespielt. Also da war ja eigentlich nur ein Spiel in Berlin dazwischen. Ist es dann halt auch nochmal schwieriger. So kannst du den halt doch noch, sag ich mal, aufzeigen, wo es weiter hingeht. Und bei Stiller auch, glaub, immer auch noch wichtig, dass du einfach Hoeneß da ist oder bei ihm oder bei vielen anderen Spielern, dass du weißt, dass du dich weiterentwickeln kannst. Was wir haben sehr viele junge Spieler, wo das halt einfach auch nochmal wichtig ist, dir und dich dann einfach in deiner Karriere auch weiterbringt. Auch wenn dann ohne Diskussion ist, dass wir jetzt, glaube ich, alle wissen, dass Stiller nicht bis zum Karriereende beim VfB spielen wird.
Ja, bei Stiller habe ich also die leichte Befürchtung. Er ist ja nicht umsonst oder mit Hoeneß immer mitgezogen. Und ich befürchte, das Szenario könnte uns dann in ferner Zukunft nochmal bevorstehen. Aber bis dahin sollten wir ihn genießen, weil das ist wirklich, also gerade auch sein Auftritt in Berlin im Finale, wenn du überlegst, es wurde ja dann schon durch die Blume so ein bisschen mitgeteilt, dass die Verletzung nicht auskuriert war, sondern halt an dem Tag durch alle Maßnahmen irgendwie so hingedreht wurde, dass er spielen konnte und dann trotzdem so ein Auftritt in einem Pokalfinale, also das ist schon verrückt. Und ja, also spielerisch ist er uns eigentlich schon entwachsen, weil er eigentlich in die Champions League gehört, aber hoffen wir, dass wir ihn noch ein Jahr hier sehen zumindest.
Dann mal, sag ich mal, ein bisschen weiter nach vorne zu gehen und hoffentlich noch ein Jahr zu sehen, mal zu Enzo Mejo. Lennart, wie groß siehst du die Chance, dass er nächstes Jahr noch Brustring trägt?
Null. 0%. Also, der wird gehen. Also, es sei denn, es läuft ungefähr so wie bei. Bisschen so wie bei Sascha Kalajdzic, der dann auch irgendwie immer auf dem Absprung war, aber dann auch nicht unbedingt immer einen Verein gefunden hat, bis ihn dann schließlich Wolverhampton genommen hat. Nee, also Enzo Mio hat in den letzten beiden Saisons dann endlich das gezeigt, was immer das große Versprechen war bei ihm. Für PSG reicht es nicht ganz, fürchte ich. Das hat er jetzt auch eingesehen, das ist er bei Paris FC. Der wird auf jeden Fall gehen. Auch wenn es nicht zu seinem Traumverein sein wird. Ich glaube, dass er in einem Umfeld mit noch besseren Spielern noch besser performen kann. Ich habe nicht so richtig. Ja, es hat mich ein bisschen geärgert, weil er ist auch jemand, der ein Spiel entscheiden kann, ähnlich wie Stiller, nur er hat das halt nicht in der Konsequenz immer gezeigt. Und deswegen sind halt auch nicht die ganz großen Vereine an ihm dran. Ich glaube aber, dass er einen guten Kollektiv, einem noch besseren Kollektiv, als wir es haben, noch mehr glänzen kann. Aber er wird nie, glaube ich, also erstmal nicht dieser Unterschiedsspieler sein, wo du sagst, so krass, der liefert einfach konstant über eine Saison ab. Also keine Ahnung. Ich gehe aber davon aus, dass das Enzo Mio weg ist. Das ist die letzte Ausstiegsklauselkröte, die wir noch schlucken müssen. Das ist dann so.
Fandest du, dass er diese Saison sich wirklich für, sag ich mal, bessere Clubs, auch wenn es nicht Real Madrid etc. sein wird, empfohlen hat?
Punktuell. Also um halt wirklich für die Top-Clubs sich zu empfehlen, hätte er halt durchgängig ein höheres, also hätte er durchgängig auf Stillers Niveau spielen müssen. Das hat er, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht. Aber ich glaube, dass er schon Das ist schon noch vereinigt zwischen uns und es gibt noch was zwischen uns und der absoluten Weltklasse. Nicht viel, aber es gibt es. Und ich könnte mir vorstellen, weiß ich nicht, vielleicht, ob er nach England geht, um einfach da nochmal in der Premier League dieses Sprungbrett zu nehmen, zu einem anderen Verein, was ja diverse andere Ex-VfB-Spieler auch probiert haben. Schon, ich weiß es nicht, aber ich, ja, ich glaube schon, dass es noch was gibt, was besser bezahlt auch als wir, muss man auch höher sehen, und was auch qualitativ noch ein bisschen besser ist, also vielleicht eine Mannschaft, die nicht unbedingt Chancen hat, die Champions League zu gewinnen, aber auch nicht Gefahr läuft, in der Ligaphase rauszufliegen. So.
Ich predikte mal seinen Karriereweg. Er wird uns jetzt letzte Augustwoche auch so Wolverhampton-mäßig Brentford verlassen, wird dort richtig floppen, wechselt dann ablösefrei nach Frankfurt, redet da richtig auf, wird da richtig die EKT-Nachfolger oder so, geht dann nach Paris Saint-Germain, dann läuft es wieder nicht und dann läuft er so die letzten Karrierejahre Dortmund rum mit da Waldemar Anton, Gyrassi und dann wahrscheinlich auch noch Stiller und Mittelstädt und Übel.
Kann das auch bitte jetzt jemand rausschneiden und sich nochmal irgendwie meine in einem Jahr oder sag ich mal 2-3 Jahre setzen? Das fände ich ganz nett.
Also persönlich würde ich ihm wünschen, wenn er in Stuttgart bleibt, weil ich fand, die Rückrunde war schon sehr schwach von ihm. Ich finde, das war so wie Karasor-mäßig, dass da, wo es nicht lief, dass er einfach kein Unterschiedsspieler war. Und ich finde eigentlich, Mio spielt auf einer Position, beziehungsweise hat einen Vertrag eines Unterschiedsspielers. Und ich habe ihn eigentlich zu Anfang der Saison wahrgenommen. Und das war dann doch sehr enttäuschend, der Rückrunde. Am Ende dann auch versöhnlich, wie die Rest der Mannschaft. Aber das war eher mehr so, der wurde da mitgezogen, als dass er wirklich vorangegangen ist, als im Vergleich zu einem Stiller. Oder wollte Made. Ja.
Ich fand es jetzt eigentlich, also von ihm mit die schlechteste Saison, wo er jetzt hier war. Und er hat auch ja von Hoeneß relativ wenig Einsatzzeit bekommen. Er war oft auch auf der Bank gesessen oder phasenweise immer. Und er wurde dann auch, okay, das ausgewechselt wurde davor immer. Aber er war nicht mehr so dieser Spieler, wo da die letzte Saison er eigentlich, wenn ich mich noch richtig erinnere, eigentlich quasi immer gespielt hat, wenn er soweit fit war, zumindest von Beginn an, auch wenn dann Offensivspieler ja eher auch mal ausgewechselt werden. Okay, dann schauen wir mal, ob es dann Andreas Vorhersage zutrifft und den Tipp von Lennart, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Wen haben wir sonst noch in der Offensive? Wir hatten vorhin schon Chris Führig in der Hinrunde, hat auch kaum eine Rolle gespielt, war auch sehr mit sich beschäftigt. In der Richtung Rückrunde hatte dann auch wieder, sag ich, mehr Einsatzzeit oder bekommen, aber trotzdem insgesamt nur 4 Torbeteiligungen in der Bundesliga gehabt, 1 Tor und 3 Vorlagen. Ja, aber trotzdem dann Richtung Ende hin wieder Stammspieler, aber auch dann nicht mehr in der Nationalmannschaft berufen. Jens, würdest du sagen, ist es ein Spieler, den wir weiterhin auch behalten sollten, um jetzt auch schon mal so langsam irgendwann Richtung nächste Saison zu blicken? Oder ist er trotzdem noch so viel wert, auch im Hinblick mit den anderen Offensivspielern, wo wir gleich noch dann ein bisschen noch mehr Richtung Sturm auch gehen?
Führig war ja vergangenen Sommer auch großer Wechselkandidat zeitweise. Ich glaube, sein Markt ist ein bisschen eingebrochen, was das angeht, weil er einfach nicht so rausgestochen ist wie in der Vorsaison. Deswegen wird er uns sicher erhalten bleiben und hat sportlich natürlich immer immenses Potenzial. Also das kann man gar nicht wegdiskutieren, auch wenn es jetzt nicht so rund lief. Aber ich glaube, das ist halt ein Punkt, den viele Spieler trifft nach der Vizemeisterschaft, dass sie das sportliche Niveau in der Bundesliga über die Strecke nicht so aufrechterhalten konnten. Aber ja, ich glaube, er wird bleiben. Also ich sehe da im Moment niemand, ihn im Sommer aufnehmen wird.
Ich denke auch, dass er bleiben wird und ich denke, er wird besser. Also ich bin, was Führig angeht, wahrscheinlich ein Believer. Ich fand, dass diese schlechte Leistung, die immer wieder attestiert wird, auch daran lag, dass wir eben gegen mehr tiefstehende Gegner gespielt haben und dass er eben seine Qualität dadurch nicht so in Geltung kam, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Also ich finde schon, wenn er, sobald er den Ball hatte, sobald er den Raum hatte, dann hat er das auch nutzen können. Aber das war halt eben, was uns dann auch immer gefehlt hat. Und der muss halt auch an seinen Flanken arbeiten, weil die waren auch immer recht schwach, finde ich. Aber sonst habe ich da jetzt nicht so von ihm persönlich so die Leistungsabfall gesehen. Ich fand es einfach nur, dass irgendwie der Übergang schwer gefallen ist. Und ich glaube, wenn wir nächste Saison vielleicht einen anderen taktischen Ansatz wählen und vielleicht den Gegner ein bisschen mehr rauslocken können und Führig wieder seinen Platz bekommen, dass er dann wieder voll auftritt und vielleicht der nächste Saison einer der besten wieder der alte Führig ist.
Ja, aber es war halt auch teilweise oder immer mal phasenweise in der Saison, dass nach vorne eben wenig ging oder was machen die da? Und er dann halt einfach auch mit drin hängt in dem Ganzen, wo er auch erstmal grundsätzlich Bälle bekommt. Aber auch, man muss immer noch sagen, dass er halt trotzdem auf seiner Seite immer auch noch Mittelstädt hat. Einer der konstanteren Spieler in der Saison beim VfB. Ja.
Also ich glaube auch ein Problem war, dass von rechts von uns auch nicht viel kam und sich die Gegner so ein bisschen noch auf die linke, auf die linke Seite fokussieren konnten. Und weil Führig da ein Spiel ausgetrickst hatte, standen auf einmal die nächsten drei und hat eigentlich immer ein Bein im Weg gehabt.
Ergänzen. Dann können wir eigentlich mal langsam auch nach rechts gehen, wo wenn dann oder häufig auch Jamie Leveling gespielt hat, auch in die Nationalmannschaft zwischenzeitlich berufen, inzwischen kein Teil mehr. Lennart, wie siehst du seine Leistung in der Saison und Entwicklung?
Ja, in der Hinrunde ist er eigentlich ein Nationalspieler geworden, wie du gesagt hast, in der Rückrunde überschaubar. Also Jamie Leveling ist so ein bisschen der Spieler, der mich am meisten enttäuscht hat. Natürlich muss man jedem Spieler auch mal eine Delle in der Entwicklung zugestehen. Ja, aber also gerade diese rechte Offensivseite, wo du dann teilweise noch Fabian Rieder hast, das überhaupt nicht spielen, das, was überhaupt nicht seine Position ist, das war schon, fand ich schon problematisch, weil gerade über rechts hat Leveling einfach keine gute Rückrunde gespielt. Das muss man leider so sagen. Hält mir von ihm mehr Impact erwartet. Also auch bei ihm ist klar, das ist kein Mio und kein Stiller. Das ist jemand, der muss sich reinarbeiten in diese Qualität. Aber da kam einfach zu wenig. Also die Flanken waren größtenteils nichts und er ist einfach vorne nicht durchgekommen. Also das, was du halt, was in der Vorsaison gut lief und was du von einem Flügelspieler erwartest, das hat er leider nicht so gebracht in der Rückrunde. Auch ein neues in der kommenden Saison.
Hatte halt auch relativ wenig Unterstützung. Wenn du jetzt mit Joma, wo wir gerade schon hatten, das Thema, wo da auch nicht so viel kam, dann auch von hinten kommend, Wagnumann nicht ansatzweise die Kraft hat nach vorne wie in Mittelstädt, war es schon immer, sag ich mal, unsere schwierigere Seite. Aber doch, ich glaube, ein paar Tore trotzdem auch darüber gefallen sind, aber das wäre überraschend. Aber ja, wenn du jetzt drüber nachdenkst, ist immer eigentlich dann links Mittelstädt und dann hat dann eigentlich Führig, die dann eher, sag ich mal, führend waren, obwohl ich mich aber trotzdem interessieren würde, über welche Seite tendenziell eher die Tore gefallen sind. Wenn du jetzt gerade mal über die Spieler nachdenkst, müssten gefühlt ja alle Tore eher über links gefallen sein, was aber auch nicht unbedingt der Fall war. Also ja, spannend. Okay, ich schaue mal kurz, ob ich sonst noch jetzt irgendjemand Tragendes vergessen habe. Doch, wir hatten noch einen ausgeliehenen Spieler, Fabian Rieder, der jetzt auch nicht mehr weiter beim VfB sein wird. Für euch, oder wie viel habt ihr euch von Fabian Rieder vor der Saison erwartet, der ja auch schon während der EM damals gesigned wurde?
Viel. Mehr als er geliefert hat, weil die Qualitäten, die er angedeutet hat, also zum Beispiel dieser Freistoß gegen Mainz letzte Saisonbeginn, der Auftritt bei Mönchengladbach auswärts, als er die Tore vorbereitet hat, relativ stark auch von Demirovic. Da habe ich mir mehr erwartet, das konnte er leider nicht in der Form liefern und Kaufoption mit 10 Millionen, den Wert, den konnte er nicht wirklich nachweisen. dass man das Geld für ihn investieren muss. Zeichnet sich ja auch ab, dass zum Beispiel Augsburg starkes Interesse hat. Ich befürchte, dass da, wie gesagt, ein Regal weiter unten wahrscheinlich sein Leistungsniveau so ein bisschen angesiedelt ist.
Ja. Ich finde auch, als Rotationsspieler war er okay, aber er ist keine 10 Millionen wert.
Ja, genau. Es wäre, glaube ich, für die Summe an sich nicht und hat saß ja dann auch im Pokalfinale auf der Tribüne, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, oder?
Jens? Das in unserer Reihe, ja.
Genau, okay. Dann hatte ich es richtig im Kopf. Ja. Genau, um jetzt mal das Mittelfeld abzuschließen, noch ein paar Namen. Yannick Keitel, auch eher eine geringe Rolle gespielt. Justin Diehl, dasselbe, aber auch eben viel verletzungsbedingt ausgefallen und dann am Ende noch in der U21 gespielt. Nicolas Nartey, auch entsprechend verletzungsbedingt und dann ein bisschen in der U21 gespielt. Der Vertrag läuft aus, wird dann den Verein vermutlich auch verlassen. Luca Raimund auch dann verletzt gewesen und Malanga auch am Anfang vereinzelte Auftritte und dann in der U21 gespielt. So, dann kommen wir jetzt am Ende noch zum Angriff, wo vor der Saison das meiste Geld hingegangen ist. Einmal um Undav wiederzuholen, der während der Transferphase ein paar Mal hin und her gewechselt ist, zumindest vertraglich gesehen. Und auch Ermedin Demirovic für nicht unbedingt eine kleine Summe gekommen ist. Insgesamt, hatte ich hier vorhin schon gesagt, sind deutlich weniger Tore gefallen, wo man aber auch sagen muss, dass Gerasi eine Saison gemacht hat, die man beim VfB so schnell sicherlich nicht mehr sehen wird. Jens, wie ist generell dein Fazit im Sturm, wenn man mal hinblickt auf die Summen, aber auch was dabei herausgekommen ist mit, sag ich mal, den drei Hauptspielern Undav, Demirovic und Woltemade?
Also ich glaube, die Summen, die haben, also bei Undav hat die Summen einen Hintergrund, da bist du nicht günstiger weggekommen und ich glaube, Undav nicht zu holen letzten Sommer hättest du schwer verkaufen können. Deswegen klammere ich das für mich immer gedanklich so ein bisschen aus, weil da hättest du die Menge gegen dich aufgebracht, wenn du Undav nicht verpflichtet hättest und Gerasi verloren hättest. Ich glaube, das hättest du kaum kommuniziert bekommen.
Und Demirovic ist für 20 Millionen.
Demirovic ist der zweite Punkt. Demirovic sehe ich persönlich gar nicht so schlecht, wie er dann weggekommen ist. Kam aus Augsburg, muss man immer auch in Relation setzen. Also es konnte nicht erwartet werden, dass Demirovic auf dem Niveau von Gerasi spielt. Und was man bei Demirovic einfach auch dazu sagen muss, man wusste, wir hatten es bei Chabot vorher, man wusste, was man bei Demirovic bekommt. Also dass du da keinen mitspielenden Stürmer und die Stürmerrolle ausfüllend, die von ihm dann immer wieder erwartet wurde, dass du das nicht bekommst. Das war zu erwarten. Die Anzahl seiner Tore, die ist ja relativ ordentlich. Also da kannst du dich eigentlich gar nicht wirklich beklagen. Die Tore waren halt dann doch sehr gehäuft auch verteilt. Wir hatten ja im ersten Teil auch das Spiel in Bochum zum Beispiel, wo er sie 3 Tore gemacht hat. Das ist auffällig. Er war natürlich nicht so überzeugend, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Er hat auch nicht so diesen nächsten Schritt machen können. Ich bin bei Demirovic aber mit meiner Analyse noch nicht am Ende, weil ich ihm diese zweite Saison unter Hoeneß eigentlich geben will. Mit kompletter Vorbereitung dann nochmal. Ich glaube schon, also wir hatten ja bei Gerasi so einen ähnlichen Verlauf, kannst du natürlich nicht vergleichen, aber der war ja auch 2 Jahre dann da und davon 1,5 unter Hoeneß und hat dann ja auch nochmal einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht. Also wenn du bei Gerasi, das ist ja immer so dieses Thema, was oft vergessen wird. Ich habe neulich mal wieder zufälligerweise dieses Relegations-Highlight-Video gesehen vom Hinspiel gegen den HSV. Da hat Gerasi wahnsinnige Chancen liegen lassen, einen Elfmeter verschossen. Klar, dann noch getroffen in der zweiten Halbzeit. Also es ist auch nicht so, dass Gerasi hier über Jahre abgeliefert hätte. Also der hat auch seine Entwicklungsschritte dann gemacht und plötzlich völlig unmenschlich getroffen. Von daher würde ich dem Mirovic da auf jeden Fall die Chance geben, nochmal eine weitere Saison bei uns zu zeigen, dass er diese Ansprüche, die an ihn gestellt wurden, vielleicht doch mehr erfüllen kann. Und Woltemade, da überlasse ich jetzt jemand anderes das Wort, weil das ist wahrscheinlich die Sensation der vergangenen Jahre.
Ich würde mal noch kurz so, wenn wir gerade dabei sind bei Demirovic, Lennart, würdest du sagen, dass vielleicht sein Problem einfach auch die Höhe der Ablösesumme war? Wenn er jetzt, keine Ahnung, für 10 Millionen gekommen wäre, wäre es dann anders gesehen, dass er, um gleich schon mal doch auf Woltemade zu sagen, dass Demirovic mehr Tore gemacht hat als Woltemade, in der Bundesliga zumindest?
Ja, ich schätze sowohl Underwolf als auch Demirovic so ein, dass sie, dass das Sachen sind, die sie beschäftigen. Das hat man jetzt auch nochmal wieder irgendwie in der Presse nachlesen können. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da kam einfach vieles zusammen. Underwolf hatte ja mal so ein Interview, ne, Freunde im der, gegen Ende der Hinrunde, wo er auch gesagt hat, naja, ist noch nicht so gut in der Lage, Demirovic einzusetzen. Ich glaube, da kam einfach auch vieles zusammen vorne. Wollte mal, von dem du am Anfang einfach nicht erwartet hast, dass er so performt, dann hast du irgendwie einen Undorf, der lange nicht da war und erst relativ spät kam und darf ja auch nicht vergessen, dass wir das Problem eigentlich hatten, was die Bayern normalerweise haben nach großen Turnieren, dass dann viele Unterschiedsspieler erst auch spät in die Saison einsteigen oder erst spät in die Vorbereitung einsteigen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Höhe der Ablöse ein bisschen was mit dem Mirovic gemacht hat, vor allem wenn du ihn halt so lange nicht triffst und dann, wie gesagt, im Prinzip Ketchupflasche wieder zwei oder dreimal auf einmal und dann wieder wochenlang nicht. Ja, das hat sicherlich auch bei ihm mit reingespielt.
Oh, dann Andreas, Nick Woltemade ist die Überraschung der Saison. Hättest du vor der Saison gedacht, dass wir jetzt über einen Nationalspieler sprechen?
Also ich durfte ihn damals bei unserem Blog vorstellen und was ich so gehört habe, hat mich dann doch schon ein bisschen optimistisch gemacht bei ihm. Und ich war, glaube ich, sehr positiv, deutlich positiv gestimmter als viele VfB-Fans, weil er einfach diese Last hatte, dass er bei Bremen nur in seinen ganzen Jahren bei Bremen, glaube ich, nur einen Assist hatte oder die Saison davor einen Assist hatte. Und dass deswegen Werner nicht so viel mit ihm geplant hat, aber viele Bremen-Fans haben auch damals gemeint, dass er eigentlich viel zu gut sei und als diese Statistik und gut mit dem Ball am Fuß war. Und da habe ich ihn halt schon gesehen als so jemanden, der unter Hoeneß vielleicht sogar aufblühen kann. Und das war so ein bisschen mein Dark Horse für die Saison beim VfB. Und ich glaube, ich bin von uns einer wenigsten überrascht, aber ich bin trotzdem überrascht davon, wie stark er sich entwickelt hat, dass er wirklich dieser Stammspieler ist, dass er jetzt auch Nationalspieler ist, dass er mit einer Selbstverständlichkeit die in der U21 die Mannschaft anführt. Ich meine, das sind auch super Tore, die er schießt, wie mit seinen Dribbling-Künsten, wie er da die Spieler alt aussehen lässt, gestandene Profis teilweise. Das ist einfach nur krass, wie der sich entwickelt hat, und ich ziehe meinen Hut davor und ich hoffe, dass er keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Beziehungsweise ich hoffe, dass er den VfB, weil er ist ja großer VfB-Fan, vielleicht einer ist, der eventuell, um den man wahrscheinlich die Mannschaft aufbauen könnte. Das ist mein großer Wunsch. Entweder das oder geht für viel Geld. Aber bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht von ihm.
Lennart, ist er vielleicht ein One-Hit-Wonder, da glaubst du, dass er nächste Saison daran anknüpfen kann, wie er jetzt, sag ich mal, vor allem, würde ich mal sagen, Richtung Rückrunde dann gespielt hat?
Ja, das ist interessant, dass du fragst, weil ich habe nämlich auch gerade überlegt, ob das jetzt bei ihm so linear weitergeht oder ob er auch nochmal Durchhänge haben wird. Ich kann mir vorstellen, ich meine, der Junge ist 23, der wird auch nochmal einen Durchhänger haben. Die Leute, die Gegenspieler werden sich auch auf seine, also du konntest dich ja quasi auf den Mann nicht einstellen, weil der bei Premier kaum in Erscheinung getreten ist, offensiv. Die Gegenspieler werden sich auch auf ihn einstellen. Ich glaube aber, dass er so ein Skillset hat, was schon außergewöhnlich ist, nämlich zum einen halt diese Größe einfach, womit du halt einfach, also quasi jeden Ball festmachen kannst. Und gleichzeitig aber halt auch in der Lage bist, halt dieses Dribbling, ja, also wirklich den Ball eng am Fuß zu führen, dich durchzusetzen. Ich glaube nicht, dass Nick Woltemade ein One-Hit-Wonder ist. Ich glaube, der wird Ich bin mal gespannt, ob jetzt die Hinrunde der kommenden Saison genauso weiterläuft. Man muss sich überlegen, der hat jetzt bis Ende Juni noch möglicherweise, wenn er so weiter trifft, auf jeden Fall U21 EM. Und eigentlich geht dann 4 Tage später schon wieder die Vorbereitung los oder 7 Tage später. Der wird mit Sicherheit nicht nur eine Woche Urlaub machen, der wird mit Sicherheit erst Mitte Juli irgendwie dann oder Mitte Ende Juli ins und es muss ja auch, der braucht ja auch Regenerationszeit wieder einsteigen. Ich bin mal gespannt, wie ihm das dann nächste in der Vorbereitung auf die nächste Saison, was das für Auswirkungen hat, dass er jetzt wirklich nochmal eine Nations League gespielt hat und U21 EM. Ja, also bin ich mal gespannt, aber ich glaube, er wird seinen Weg erstmal so fortsetzen, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie er jetzt in der Rückrunde seinen Aufstieg erlebt hat. Aber ich sehe da einfach gewisse Qualitäten, die mich jetzt nicht daran glauben lassen, dass es wirklich nur so eine einmalige Geschichte war.
Ich finde, also er hat auch noch Potenzial, wo du siehst, also Beispiel jetzt Kopfballspiel, was für die Größe, sag ich mal, noch ausbaufähig ist, aber jetzt auch gezeigt hat, dass er sich halt trotzdem durchsetzen kann auf dem Niveau und er auch halt einfach mit Hoeneß einen super Trainer hat für einen jungen Spieler. Und gerade halt bei so jungen Spielern, besonders halt im Sturm, ist es dann halt auch trotzdem auch entscheidend, wie die mit einer Situation umgehen, wo sie mal länger nicht treffen. Es kann bei ihm sein, dass er irgendwann in ein Loch kommt, wenn man es auch nochmal an Millot zurückdenkt, der hat ja letztes Jahr eigentlich gleich durchgespielt und da hast es dann irgendwann auch gemerkt. Also ja, es bleibt spannend, aber er hat, denke ich noch, Potenzial. Wird er jemals mal beim Real Madrid spielen? Weißt du nie. Glaube ich vielleicht eher nicht. Ich habe da auch einen relativ interessanten Podcast, was mit der SZ letztens gelesen, müsste ich kurz schauen. Nicht gelesen, gehört, wo es darum ging, wie er wirklich oder ihn als Spieler auch mit betrachtet. Ja, bleibt sicherlich spannend, aber als Typ finde ich ihn einfach erfrischend. Um einen anderen Podcast noch zu sagen, da war er bei Copa TS bei Tommy Schmidt fast 1,5 Stunden im Interview und er redet halt wirklich da auch offen und ehrlich darüber und du merkst halt, er hat vielleicht auch, er hat Medientraining gehabt, aber verstellt sich trotzdem nicht und ist auch eher wie ein, sag ich mal, offenerer Typ und ja, authentisch und das gefällt mir einfach auch bei ihm, was er nichts draus sagen hat, ob er Tore schießt oder nicht. Aber ein erfrischender junger Spieler beim VfB, der leider auch dann halt den man von woanders holen musste und nicht aus der eigenen Jugend kam.
Ja.
Aber trotzdem, genau, und dann halt auch im Pokalfinale noch getroffen hat, dann jetzt, was mich sehr gefreut hat, in den A-Nationalmann spielen durfte und wie wir jetzt gerade schon gehört haben, wenn bei ein Hattrick bei der U21 heute geschossen hat.
Zweiter Hattrick in Folge übrigens.
Boah, krass.
In Folge? Ach, hat er letztes Mal U21? Kann sein, dass ich der Bruder war.
Ich wollte mal, hat die 6 letzten Tore der U21 geschossen.
Ach du Scheiße. Okay, wann hatte die U21 oder deutsche Stürmer schon mal so jemand nur zuletzt einfach mal so? Kann mich gerade nicht erinnern. Aber ja, das ist trotzdem jetzt, glaube ich, zu viel Druck. Einfach, sag ich mal, ein normales Wachstum. Und dann hat man, wenn man, sag ich mal, die Stürmer jetzt mal damit rechnen, dass die beim VfB bleiben, die drei, hast du eben halt auch, kannst du auch immer irgendeinen von denen mal auch, sag ich mal, irgendeiner ist verletzt oder irgendjemand hat ein Tief, hast du trotzdem 2 Stürmer, die in der Theorie dir viele Tore machen können. Wann hatten wir zuletzt so einen ausgeglichenen Sturm, sag ich mal. Und das kann auch eine Chance für das nächste Jahr sein.
Genau. Definitiv, ja. Beim Hinblick auf die Europa League ist es natürlich auch nicht zu verachten.
Stell dich vor, der Champions League gespielt.
Wollte mal, ja, das ist doch das Einzige, genau, dass er halt leider nicht Champions League spielen durfte und das auch in dem Copa TS Podcast gehört habe, was auch, glaube ich, ich nicht in der Presse groß wahrgenommen habe, dass er und ein paar andere Spieler, die auch nicht im Kader waren, als normal nach Madrid geflogen sind, wahrscheinlich schon im Flieger, aber halt nicht offizielles Programm, dann auch irgendwo in der Innenstadt waren und dann mit dem E-Scooter zum Stadion gefahren sind und das halt so sich es gemacht haben, dass da trotzdem extrem schade fanden, aber dann trotzdem sowas auch gemacht haben, was ich auch irgendwie coole Story finde. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so, glaube ich jetzt nicht, dass es jetzt ein Bayern, zum Beispiel ein Bayern-Spieler macht, der nicht im Kader ist, dass er so nach Madrid fliegt. Also ja, das zeigt vielleicht auch generell auch nochmal diese Stimmung in der Mannschaft, die an sich, was man hört, auch insgesamt gut ist. Ja, dann mal noch eigentlich zu zwei anderen Kurzstürmern, die leider aus unterschiedlichen Gründen nicht so viel gespielt haben. Einmal El Bilal Touré, der ein paar Tore gemacht hat, dann aber leider mit dem Mittelfußbruch vom Länderspiel zurückgekommen ist. Die Kaufoption mit der Verlängerung über 16,5 Millionen wurde jetzt dann nicht gezogen und geht zurück entsprechend zu Atalanta Bergamo. Und Jakob Brun-Larsen auch, was man so hört, eher ein Spieler, der Hoeneß geholt hat, der anfangs ein paar Mal länger gespielt hat und dann aber auch nur noch großenteils Einwechselspieler war, meistens nur noch für ein paar Minuten. Genau, das waren jetzt so grob die Hauptbestandteile der Mannschaft. Es gab da noch ein paar Spieler, die verliehen wurden. Jong, der dann jetzt auch bei Union bleibt. Milosevic, der auch wieder verletzt war. Perea, der einen Kreuzbandriss bei Zürich hatte. Pfeiffer ist jetzt in Karlsruhe Ergänzungsspieler und wechselt jetzt nach Elversberg. Und Silas ist zu Roter Stern Belgrad gewechselt, hat auch in der Champions League mal gespielt, aber dann auch hat es sich verletzt. Da mal schauen, was würdet ihr gerne Silas zurückhaben?
Ja.
Und er battelt sich dann mit den anderen dreien. Ja.
Also ich bin einfach Silas Stan einfach. Also ich glaube, ich, auch wenn er nicht spielt, ich mag ihn und einfach so sein Lächeln zu sehen, reicht mir, um ihn wieder beim VfB spielen zu sehen. Und hat aber gegen uns getroffen in der Champions League, also.
Ausgerechnet, können wir sagen. Er hat noch einen. Ah, okay, dort noch. Ich schau gerade, ich wollte gerade ganz kurz schauen, wann er bis wann er beim VfB einen Vertrag hat, beendet bis 30.06.26. Das heißt, eigentlich, entweder man müsste jetzt mit ihm dann verlängern oder ihn verkaufen.
Ja.
Du würdest ihn gerne verlängern.
Genau. Wahrscheinlich könntest du vielleicht ein bisschen sein Gehalt ein bisschen ansparen.
Glaubst du, dass ein Spieler wie er, der jetzt auch Champions League gespielt hat, sein Gehalt unbedingt einsparen wird und auch, wo er jetzt vielleicht auch so sehen kann, nicht mit den gleichen Spielern wieder, dass er jetzt eine Chance für sich hier sieht beim VfB?
Boah, weiß ich nicht. also ich hoffe es, das ist ja so ein Wunschdenken, dass sie vielleicht da, also ich denke mal, man wird ihn nur halten, wenn er einen leistungsabhängigeren Vertrag unterschreibt, aber so, dass er wieder dieser Superstar-Status hat, wie er vor der Ära Hoeneß hatte, wieder erlangt, das glaube ich ja nicht. Also wenn er sich in der Rotation mit Liebeling und genau, und Mio, falls Mio bleibt, was ich nicht glaube, aber so. Ja, also ich überlege gerade, Silas oder Leveling, wen würde ich da lieber sehen? Weil jetzt Leveling hat jetzt auch eine schlechte Rückrunde gespielt. Ich denke, die beiden könnten sich ja gesetzen, aber so sicher bin ich mir nicht.
Ja, also ich sage mal, es sind wahrscheinlich Spieler, wo es dann einfach schauen wird, was auch für Angebote einfach auf dem Markt sind und wie viel Geld man auch einnehmen muss, weil auch wenn man dieses Jahr viel in der Champions League eingenommen hat, und dann auch entsprechend jetzt nächstes Jahr, auch wenn geringere Summen durch die Europa League einnimmt, hat man auch durch die Vertragsverlängerungen, die es gab, sicherlich ein bisschen auch ein höheres Gehaltsniveau, auch wenn es Leistung oder leistungsbasiert ist oder international basiert, du trotzdem dann jetzt ja ein bisschen nach oben gegangen ist. Ich würde jetzt mal im Ausblick einfach auf nächste Saison Kader machen. Ich will jetzt nicht unbedingt dann darauf eingehen, was vielleicht dann draußen schon für 10 Namen von irgendwelchen Transferjournalisten drauf eingehen. Da werdet ihr die nächsten Wochen bzw. Monate sicherlich noch genug Spaß haben. Aber ich würde mal gern von jedem von euch kurz hören, auf welcher Position ihr euch gerne am meisten verstärken wollt. Fangen wir mal an bei Lennart.
Rechte Außenbahndefensiv haben wir jetzt schon mit Asenjo jemanden, der auch, denke ich, als Stammspieler eingeplant ist. Brauchst auf jeden Fall noch ein Backup fürs zentrale Mittelfeld. Weil da weiß ich nicht, bei Keitel. Ja, weiß ich nicht. Du wirst einen Mio-Ersatz brauchen fürs offensive zentrale Mittelfeld. Und eigentlich brauchst du für rechts eine Konkurrenz für Leveling auf der rechten Außenbahn. Links sehe ich uns da, wenn Deal wieder fit ist, sehe ich uns da eigentlich ganz gut aufgestellt. Weil ich glaube, Deal hat auch viel drauf, da muss man mal fit bleiben. Aber gerade rechts vorne hast du, ja, wenig außer Leveling, jetzt wo Rieder auch wieder weg ist. Ja, das wäre so die Position. Ansonsten in Verteidigung mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen. Da haben wir genug Spieler, auch mit Jelsch auch nochmal jemanden in der Hinterhand. Alter Kiel, das schreibe ich auch noch nicht ab. Torwart ist eh geklärt, die Position linke Außenbahn, defensiv passt für mich auch, aber ja, rechts vorne und genau, zentral noch ein bisschen mehr. Also bei den zentralen Mittelfeldpositionen, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Futter bei, also sozusagen an den Kader, weil das ist auch schon sehr dünn teilweise.
Jens?
Also wenn ich mir Wunschzugang bauen dürfte, dann, weil ich vermute mal, dass uns Mio verlassen wird, dann ist es so ein kreativer Freigeist, der wahnsinnig schnell ist, sowohl in der Zentrale spielen kann, als auch auf den offensiven Außen. Den müssen wir nur noch finden. Muss man kreativ werden. Er kommt aus der zweiten französischen Liga und schlägt voll ein.
Okay. Andrea, so würdest du gern jemand haben?
Also, ich gehe jetzt mal davon aus, für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Kader so bleibt, wie er ist. Ich glaube, vielleicht ein Upgrade zu Caso. Vielleicht da jemanden, jemand, der vielleicht jung ist und vielleicht die Basis bringt, wo jetzt Carazor am besten ist und den man weiterentwickeln kann. Vielleicht dort und Rechtsverteidiger haben wir ja schon 9. Rechts außen Konkurrenz für Leveling, das war eigentlich ganz gut, dass da jemand ist, der vielleicht ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlt.
Okay, dann noch ist noch eine Frage reingekommen bei uns in Instagram. Auch dann hattet ihr jetzt nicht unbedingt so genannt oder doch ein bisschen sogar gerade genannt, neuer Sechser oder auch alternativ, wir hatten vorhin schon mal erwähnt, dass aus der Jugend nicht so viel hochkommt, neuen Sechser holen oder Laun Ulreich oder Samuele Di Benedetto aufbauen für die erste Mannschaft. Was würdest du, Andreas, da denn referieren? Wir haben immer noch die Option, man muss ja nicht holen, man kann ja auch was ausbilden.
Samuel, Di Benedetto wird wahrscheinlich noch ein Jahr in der zweiten Mannschaft brauchen, wenn dann vielleicht ausgeliehen in die zweite Liga. Laurin Ulreich strahlt sehr viel Potenzial aus, aber er war ja auch jetzt in der zweiten Liga, da lief es nicht so gut, jetzt in der dritten Liga lief es wieder besser. Vielleicht langfristig eine Option für die 6, aber jetzt für nächste Saison noch nicht. Vielleicht ja alternativ zu Carazo, ihn hinter Carazo aufbauen und ihn dann langfristig übernehmen, so wie man es mit Dennis Simon und Nübel macht. Aber dieses halbe Jahr von Ulreich in Ulm, war das?
Oder? Ja, Ulm.
Genau. War das schon ein bisschen ernüchternd.
Und dann mal jetzt noch, wir haben jetzt heute eigentlich, sage ich mal, kaum oder auch gar nicht über die Leute geredet, die am Ende für die Transfers zuständig sind. Mit Wohlgemut und auch, was man kaum im Kopf hat, einem Christian Gentner. Auch da jetzt mal hin zu der Frage, die wir auf Instagram noch bekommen haben, wie mächtig ist Hoeneß wirklich? Also ich hätte es jetzt mal so ein bisschen interpretiert mit, was wir jetzt schon ein paar Mal eher erwähnt hatten, was sind Hoeneß-Transfers oder wo setzt sich dann wirklich ein Wohlgemut und Gentner durch? Lennart, was würdest denn du da, wie würdest du das einschätzen? Und dir auch hoffen für die Sommertransfers?
Also ich gehe mal einfach aus und hoffe, dass kein Spieler am Trainer vorbei verpflichtet wird, so wie das mit Endo und Tim Walter der Fall war. Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dennis Undaff ein Wunschspieler von Hoeneß war und deswegen auch gekommen ist. Ich glaube aber grundsätzlich, dass man dann relativ, und das funktioniert auch heutzutage ehrlich gesagt bei erfolgreichen Vereinen, das sind wir, nicht an, dass es ein Zusammenspiel ist zwischen Sportdirektor, Sportvorstand, Trainer und Trainerteam. Also die Zeiten, in dem irgendein verrückter Sportvorstand einfach irgendwas zusammenkauft und dem Trainer hinstellt, die sind bei uns vorbei. Da irgendwie die Shopping-Tour von Reschke und dann hast du plötzlich dann von Kork an der Seitenlinie stehen, der nicht gar nicht weiß, was er mit denen anfangen soll. Ich glaube, so dass also in so einer Phase sind wir meiner Meinung nach nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass er Einfluss hat. Vielleicht hat er auch bei dem einen oder anderen Spieler, den wir nicht unbedingt haben. Er hat sicherlich auch ein bisschen Druckpotenzial natürlich auch, wenn der VfB auch natürlich ihn halten will, aber ich halte ihn jetzt nicht. Ja, klar, Leute wie Stiller sind auch wegen ihm gekommen, ganz klar. Aber wir haben auch andere Spieler, die da sind, die zu denen Hoeneß jetzt keine Beziehung vorher hatte, die auch gut liefern. Also von Nico Altemade, mit dem hat er, glaube ich, keine Überschneidung. Mich nervt auch dieses, nicht, dass ich das jetzt hier jemand unterstellen möchte, aber ich hoffe, dass wir bald einmal davon wegkommen, dass wir sagen, also dass den halber da ein bisschen Tat geholt, den hat jetzt, aber der Hoeneß, der ist eigentlich nur wegen Hoeneß da und den hat Wohlgemut geholt.
Ja, das ist auch.
Ja, also irgendwann müssen wir da mal darüber hinwegkommen.
Ja. Also ich glaube auch, ein guter Verein, wenn da der Trainer den Spieler nicht will, dann kommt der Spieler nicht. Und wenn der Sportdirektor den Spieler nicht will, dann kommt er auch nicht. Also das ist halt, das ist eine Symbiose. So direkt zu sagen, der eine Spieler ist ein Spiel, den wollte unbedingt der Trainer haben und der Sportdirektor nicht und der hat ihn trotzdem geholt und den Trainer zu blöd, das ist auch kompletter Schwachsinn. Also funktioniert heutzutage kein Fußballverein. Und wenn nicht, wenn so ein Fußballverein wirklich existiert, dann schaut man nach Schalke, weil das ist wahrscheinlich so ein Verein, aber nicht der VfB.
Sagst du gerade noch, mal schauen. Also ich sag mal gerade jetzt, wir haben jetzt eine Saisonrückschau gemacht, sind fast komplett durch und haben quasi nichts Vereinspolitisches besprochen, außer ganz kurz auf eine Mitgliederversammlung, die komplett ruhig war, zu sprechen. Wann hatten wir das letzte Mal so eine Saison?
Weiß ich nicht. Fertig.
Gab es noch nie.
Okay. Also kann ich mich erinnern, du hattest immer irgendwelche Pulverfässe während der Saison und dass du jetzt auch sagst, dass du seit 2,25 Jahren den gleichen Trainer hast, auch noch erfolgreich mit den Mannschaften, muss man sich eigentlich immer noch zwicken, dass wir hier gerade auf hohem Niveau sprechen und sicherlich ein paar andere Bundesligisten gerne über solche Themen Probleme in Anführungszeichen besprechen würden. Ob jetzt Hoeneß den neuen Woltemade aussucht oder Wohlgemut.
Was ist mit der Saison 17-18? Also wir sind gerade noch.
Höchstens ist es die Aufstieg, aber ich bin immer schlecht mit den Jahren. Ja, da ist höchstens auch noch eine Auswahl, aber selbst da hattest du immer irgendwelche Sachen im VfB. Dann war es vielleicht nicht die Mannschaft, dann war es irgendwas Präsidentenmäßiges.
Ja. Und wenn wir uns den Europapokal gefeiert haben und dann nicht europäisch gespielt haben, weil Frankfurt den Pokal gewonnen hat.
Ja, also ich sag mal, die letzten Jahre, also seit wir, oder ihr habt jetzt ja auch Jubiläum, wir haben ja dann auch einen Tick später im Podcast angefangen, ja, gab es oft Episoden, die du mehr über alles neben dem Platz gesprochen hast als auf dem Platz und sehr viele Themen, wenn du da wahrscheinlich auf alles zurückblicken würdest, würdest du nur kopfschüttelnd da sitzen. Das war ja sonst immer schon bei einer Einladung, aber bei 10 Jahren, was wir da alles mitgemacht haben, ja, ist ja überwältigend, würde ich mal sagen. Genau. Sag mal, das war jetzt grob den Blick auf den Kader und was jetzt noch aussteht. Wie geht's weiter beim VfB? Wir haben jetzt dann Trainingsauftakt am 9. Juli, um ins Sportliche zu gehen. Dann wird es ein Trainingslager am Tegernsee geben. Keine Auslandsreise, was mal auf dem Plan steht. Dann Testspiele unter anderem in Fellbach und dann diese Saisoneröffnung gegen Bologna, wohl auch wieder mit Fanfest, was auch sonst noch alles im Neckarpark. Und dann geht es dann auch schon sportlich los am 16.8. im Neckarstadion der Supercup, den wir jetzt auch endlich in Stuttgart austragen dürfen und nicht diskutieren müssen, ob wir jetzt nach Leverkusen fahren. Wer von euch hat da richtig Bock drauf, gegen Bayern ins Stadion zu gehen?
Ich mag ja den Supercup, aber da stehe ich ziemlich alleine da, weil der zweite Titel innerhalb so kurzer Zeit, das gibt's auch nicht so oft beim VfB.
Gegen Bayern? Natürlich. Okay, die sind ja da, ist
bei ja denen noch keiner WM durch. Spielen.
Da stimmt, da hast du wahrscheinlich keine Spieler bis dahin zurück. Okay. Okay,
die,
dann.
Die kommen auf Zahnfleisch hierher und fahren dann auch wieder so zurück.
Okay, ja. Also du hast Bock drauf, sonst noch irgendjemand, der...
Ich habe furchtbar richtig Bock drauf, ich bin nur nicht da in dem Wochenende, das kotzt mich.
Okay. Okay, schlecht geplant, aber genau, das, so geht's los und dann halt, dann dürfen wir gleich mit einer englischen Woche dafür dann den Pokal, die erste Runde spielen. Beziehungsweise davor fängt dann für uns auch schon die Bundesliga-Saison am 22. August an, also so ungefähr relativ übliche Zeit. Und dann kurz drauf, Ende August, ist dann auch endlich, am 29. August die Europa-League-Auslosung, wo es dann Ende 24. 25. September in die Europa League geht, wo es da noch spannend wird, wo es für uns dahin geht, weil das war ja auch letztes Jahr so ein bisschen. Europa League hat ja manchmal teilweise sogar coolere Mannschaften noch als Champions League, auch wenn es uns da jetzt ja nicht schlecht erwischt hatte, sage ich mal, in der Champions League. Aber ja, da darf man definitiv gespannt sein, wo es da hingeht. Um jetzt mal kurz einfach jetzt schon mal euren Tipp zu holen, was ist, um euch darauf festzunageln, wie denkt ihr, in welchen Tabellenregionen wird sich der VfB nächstes Jahr aufhalten und wie wird die Saison verlaufen? Ihr braucht jetzt nicht direkte Platzierung sagen. Fangen wir mal an bei Lennart.
Platz 6.
Okay, sogar doch Platzierung.
Ich hoffe doch, dass der VfB einfach eine stabilere Saison spielen wird. Das wird für ganz oben nicht reichen. Wieder, weil ich glaube, dass manche Mannschaften, die in der letzten Saison, in der vorletzten Saison hinter uns gelandet sind und die Saison so gerade so vor uns geschafft haben, nächste Saison wieder mit mehr Geld auch mehr erreichen werden. Genau, aber ich rechne mit Platz 6, weil ich glaube, dass wir keine so großen Abgänge haben werden. Und dass sich die Mannschaft wieder weiterentwickelt. Wir haben Hoeneß noch, zumindest in der kommenden Saison. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Platz 6 reicht. Das muss mit diesem Kader drin sein, einfach.
Andreas?
Ich bin dabei, Lennart. Ich denke, wenn alles aber gut für uns läuft und es wieder so ein Schneckenrennen oben ist, dann denke ich, im Best Case sind wir Platz 4. Wenn es nicht so gut läuft, wenn wir ein bisschen Verletzungspech haben, da irgendein super duper Investor bei, keine Ahnung, Augsburg einsteigt und die mit Messi und Woltemar dann.
Das hilft auch nichts bei denen, die haben schon super duper, die haben schon einen Investor.
Stimmt, stimmt, oh mein Gott, das vergesse ich hier immer.
Gehen sicherlich auch mehrere Investoren.
denke ich mal, die schlechteste Platzierung wäre Platz 8 so. Also ich sehe uns da zwischen 4 und 8. Also Frankfurt und so zwischen Frankfurt und Gladbach sehe ich uns. Vom Niveau her.
Jens, zum Abschluss.
Ich hatte gerade genau so ähnliche Bereiche so im Blick, so irgendwas zwischen Platz 4 und 7 würde ich uns sehen, verbunden auch mit der Hoffnung, dass wir in der kommenden Saison vielleicht in der Europa League dann es auch in die K.O.-Phase schaffen. Und das wird sich natürlich dann auch bemerkbar machen. Also diese Belastung immer Donnerstag, Sonntag, dieser Rhythmus, der kostet natürlich auch wahnsinnig Kraft. Ich glaube, das ist nochmal herausfordernder als Champions League, weil du eine andere Abfolge hast. Nicht Dienstag, Samstag oder Mittwoch, Samstag, sondern halt immer dieses späte Donnerstagsspiel und dann regelmäßig halt auch die Sonntagsspiele. Deswegen denke ich mal, wird so eine Kombination, dass wir in der Liga wieder ein bisschen besser dastehen, wenn der Kader zusammenbleibt im großen Teil und hoffentlich dann interessante Europa League-Saison spielen.
Ich freue mich schon auf die Sonntags 19:30 oder 17:30 Spiele. Wird super im Winter und ein Träumchen. Aber ja, ist jemand auf hohem Niveau. Aber Jens, wäre das dann auch noch mal eine Frage von Thomas 1983 aufzugreifen, jetzt nach zwei, wenn wir sagen, erfolgreichen Jahren, dass es auch dann ein nachhaltiger Erfolg wird, wenn du auch sagst, in den Bereichen, wo du denken könntest, dass der VfB nächstes Jahr wieder spielt?
Definitiv, ja. Also allein schon wegen Hoeneß kann ich die Frage nur mit Ja beantworten, weil ich glaube, von keinem VfB-Trainer so überzeugt war in den letzten Jahren. Also alles andere außer Ja geht hier nicht, weil ich glaube, mit Hoeneß haben wir die größte Chance, das zu schaffen.
Okay, ich bin leicht auf die Zunge, um das Thema Hoeneß nochmal aufzumachen, aber ja, wir haben jetzt lang genug geredet. Falls ihr den ersten Teil euch noch nicht angehört habt, wo wir wirklich die komplette Saison durchgegangen sind, könnt ihr das euch bei Rund um den Brustring hören, da einfach in eurem Podcatcher nach dem Podcast suchen. Ansonsten vielen Dank euch, dass wir ja nochmal diese an sich positive Saison, also wir haben jetzt ja fast nichts Negatives gefunden, nochmal drüber sprechen konnten, mit eben dem Highlight DFB-Pokalfinale, was sich hoffentlich doch irgendwann bald wiederholen wird, aber wir glauben doch realistisch sind, hat jetzt ja auch keiner von euch gesagt, dass wir den Titel verteidigen werden. Ist vielleicht möglich, mal schauen. Ihr findet uns im Brustring Talk auf Social Media wie gewohnt. Und dann, ja, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Lennart, Andreas und auch an Jens für die Zeit. Und bis bald dann. Tschüss.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.